Healthcare Hackathon.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Healthcare Hackathon Podcast, den wir jetzt wieder begleiten zum dreitägigen Hackathon in Mainz aufnehmen. Mein Name ist Anna, ich bin euer Host und ich freue mich über die vielen Gästinnen und Gäste, die ich die nächsten Tage hier begrüßen darf bei mir. Jetzt wollen wir uns einem sehr aktuellen Thema widmen, dem Thema ChatGPT. Jeder von uns hat es wahrscheinlich schon mal so heimlich ausprobiert, weil er dachte, ach, vielleicht kann ich nochmal die Anmoderation heute über ChatGPT schreiben. Oder er hat die Kinder dabei erwischt, wie sie ihr erstes Referat schon mal da eingehackt haben und versucht haben, was geht. Wir wollen uns aber tatsächlich damit beschäftigen, wie kann so ein Modell im Healthcare-Sektor Einzug halten und vor allem, wie sieht das aus mit dem Datenschutz? Ist es überhaupt ethisch vertretbar, solche Modelle bei uns einzusetzen in unserer Sparte? Bei mir begrüße ich drei Kolleginnen und Kollegen und würde Sie einmal bitten, sich der Reihe nach einmal vorzustellen mit dem Namen und vielleicht einfach zwei, drei Sätze zu dir. Oliver, darfst gerade anfangen.
Ja, hallo erstmal. Oliver ist mein Name. Ich komme hier aus der Universitätsmedizin Mainz, bin dort in der Kardiologie als Pflegewissenschaftler und Abteilungsleitung angestellt. Ja, und bin ich hier das erste Mal beim Hackathon.
Und wie ist deine Verbindung zu ChatGPT?
Ja, also bisher hatte ich da eher wenig Kontakt. Also ich habe so, wie du das auch schon gerade anmoderiert hast, irgendwie natürlich auch schon mal ausprobiert. Gerade nach dem Treffen, das wir schon mal hatten, irgendwie da bei einem Workshop. Und ja, kann ja vielleicht nachher noch kurz was erzählen zu unserem Projekt, was wir machen, wo wir auch vielleicht ChatGPT irgendwie einsetzen könnten.
Ja, toll. Thorsten, du darfst gerne.
Ja, hallo, ich bin Thorsten, Chief Technology Officer bei IBM Consulting, seit 2017 beim Hackathon dabei und freue mich wieder bei dir zu Gast zu sein, Anna.
Ja, das ist jedes Mal schön. Thorsten, einmal deine Beziehung zu ChatGPT in einem Satz.
Technikfan und Enthusiast für alles, was mit assistierender Intelligenz zu tun hat. Ja, und ChatGPT gehört auch dazu.
Dann einmal Svenja, bitte.
Ja, hallo, ich bin Svenja. Ich leite den Gutenberg Health Hub bei der Universitätsmedizin Mainz. Freue mich auch, hier zu sein. Und um schon mal vorwegzugreifen, meine Verbindung zu ChatGPT. Bei uns im Hub werden ja innovative Ideen weiterverfolgt, unter anderem aus dem Hackathon. Und als ChatGPT auf den Markt kam, habe ich schon das Glänzen in den Augen gesehen von meinem Kollegen. Da war so eine Neugier, so, okay, neues Thema, wie können wir damit umgehen und was können wir da machen?
Thorsten, um uns alle mal abzuholen, also wie gesagt, ChatGPT haben wir alle schon mal ausprobiert, aus Anwendersicht. Aber was liegt denn da dahinter? Kannst du das einmal irgendwie in zwei, drei Sätzen für uns erklären? Also für mich ist es so ein bisschen schwarze Magie, die da irgendeiner reingeworfen hat und jetzt nutzen wir das alle. Viele auch unreflektiert und da würde ich gerne einmal auf deine Expertise zurückgreifen.
Ja, sehr, sehr, sehr gerne, Anna. Also ich hole mal so ein bisschen aus. Vielleicht erstmal ein Satz. ChatGPT ist das erste Mal, dass Mathe Spaß macht. Weil am Ende ist das alles nur Statistik. Und wenn man so ein bisschen zurückblickt, Vorhersagen durch Machine Learning, das gibt es schon ziemlich lange. Das kam so 2015, 2016, wurde das so langsam durch Unternehmen nutzbar. Da haben dann verschiedene Versicherungen damit Unmut erkannt oder die Universitätsmedizin Mainz hat im Rahmen der Covid-Pandemie den Fragenden am Telefon erzählen können, wie man sich am besten davor schützt. Das waren aber alles sehr einfache Modelle, die auf genau einen Anwendungsfall trainiert worden sind. Die konnten dann Fragen zu Covid beantworten oder Unmut in Kundenanschreiben erkennen. Und so in den Jahren danach, so bis ab 2020 kann man sagen, gab es immer mehr diese generative Artificial Intelligence. Also die Technologie heißt, da werden nicht nur irgendwelche Sachen kategorisiert, kennt jeder bei Amazon. Leute, die dieses Buch gekauft haben, haben auch jenes andere Buch gekauft, sondern jetzt fangen diese Modelle an, Texte zum Beispiel zu generieren. Und das Witzige ist, GPT gibt es seit 2020. Das hat nur keiner mitbekommen. Das heißt also, aus der Technologie gucken wir uns das schon relativ lange an und im November 2022 da kam das Ding halt auf den Markt, dass es jeder gesehen hat. Und ChatGPT ist ein Vertreter von sogenannten Large Language Modellen. Die können halt ganz, ganz viel mit Sprache anfangen, weil man sie auf ganz, ganz viel Sprache trainiert hat. Also viel mehr als Wikipedia und was es sonst noch alles im Internet gibt zusammen. Und deshalb kann man da verschiedene Dinge generieren lassen. Also andere Firmen haben auch solche Modelle. Also um einfach mal was zu sagen, Meta, also der Konzern hinter Facebook, hat ein Modell, das nennt er Llama. IBM hat Watson und viele Unis haben daraus wieder andere Sachen gemacht. Ganz lustige Namen, Alpaka und Pyjama und wie sie alle heißen.
Ja, ich glaube, ich habe es jetzt noch nicht verstanden. Ich würde sagen, ich kann keine Doktorarbeit drüber schreiben, aber das kann ja ChatGPT jetzt für mich übernehmen. Und jetzt der Transfer in die Healthcare-Sparte. So, ich habe momentan noch so ein bisschen Schwierigkeit, wirklich zu verstehen, was für einen Use Case könnten wir in einem Krankenhaus haben, der dieses ChatGPT nutzbar macht. Weil für mich ist es immer so, Patientendaten sind das höchste Gut, das ich habe. Und mir ist nicht ganz klar, wenn ich es da eingebe, wo geht's hin und wo kommt's raus? Und da eben die Frage an dich, Oliver. Ihr habt ja ein Projekt, eine Idee und habt die Hoffnung, dass eine KI oder ChatGPT ja in dem Fall euch helfen können. Magst du einmal über das Projekt so ein bisschen berichten und vielleicht schaffen wir es dann, den Link hinzukriegen, wie ChatGPT helfen kann.
Ja, also ich glaube, das, was du gerade ansprachst mit dem Datenschutz und so weiter, das ist natürlich eine Riesenherausforderung, der wir uns alle stellen müssen und wo ich selber jetzt nicht erfahren bin. Dafür gibt es ja zum Glück Datenschützer und so weiter, die in der Tat kräftig unterstützen. Kann ich jetzt also eher weniger zu sagen, aber kann natürlich gerne was zu unserem Projekt mal sagen, was unser Gedanke ist, wo wir das vielleicht auch sehen, dass man es einsetzen könnte. Also wir sind im Prinzip angetreten, weil ich meine, wir wissen alle, dass irgendwie die Generation, wir werden alle älter, höhere Lebenserwartung und. Wir wollen den Beruf der Pfleger, aus dem ich ja komme, irgendwie auch attraktiver gestalten, wollen andere Arbeitszeitmodelle anbieten, also flexible Arbeitszeiten, die da starten. Und da ist natürlich das Thema Patientenübergabe, also die Informationsweitergabe von Behandlungsdaten, von Pflegedaten, ganz wichtig und dient der Patientensicherheit. Und ja, und wenn wir jetzt praktisch zu unterschiedlichen Zeiten auch starten wollen mit der Dienstzeit und, dann wäre natürlich jedes Mal, wenn da eine neue Übergabe stattfinden würde, immer wieder einfach eine schwierige Sache. Und deswegen hatten wir uns gesagt, es ist einmal wichtig, dass es irgendwie strukturiert wird, die Übergabe, dass die Informationen also letztlich immer gleich sind und die ganz relevanten Informationen weitergegeben werden. Und egal, ob du um 8 anfängst oder ich um 9, das macht ja den Beruf dann auch attraktiver letztlich, wenn man das anbieten könnte, familienfreundliche Arbeitszeiten, könntest dir halt diese Übergabe ja vielleicht abrufen einfach aus der Akte. Dass die Akte, die Patientenakte, eine elektronische Patientenakte, dir diese Übergabe zusammenstellt nach einem bestimmten Schema, die Sachen, die du halt brauchst, um pflegerisch tätig zu sein.
Genau, weil...
Und das könnte halt einfach letztlich so eine künstliche Intelligenz dahinter ja durchführen.
Genau, weil ja zwischen, also sag ich mal, du bist früh da gewesen von 6 bis um 9 und ich komme von 9 bis um 12. Das heißt, da werden ja andere pflegerische Tätigkeiten zwischen 9 und 12 in der Regel durchgeführt als zwischen 6 und 9. Das heißt, für mich würde dann nur bereitgestellt werden, die relevante Information, die ich zwischen 9 und 12 benötige.
Naja, oder dass du halt überhaupt die Information erhältst. Weißt du, also das ist natürlich klar, nicht jeder kommt ja hier aus der Klinik. In der Klinik in der Regel gibt es ja praktisch eine richtige Schichtübergabe, genau. Weißt du? Also sagen wir jetzt mal 6, 14, 22 Uhr, wo alle zusammensitzen und eine Übergabe machen oder Übergabe am Patienten oder ne, an der Patientenakte. Aber dafür ist ja die Voraussetzung, dass jeder zur gleichen Zeit anfangen würde. Ne? Und wenn du jetzt, wie ich schon ausführte, irgendwie einer fängt eine Stunde später an und, müsste immer wieder eine Übergabe ja stattfinden. Dafür fehlt ja einfach die Zeit bei der heutigen Schnelligkeit der Patientendurchläufe und. Und ja, deswegen wäre das eigentlich schon ganz wichtig, dass man erstmal was Strukturiertes hat und dass es irgendwo einfach, ja, aufgezeichnet wird, eingetragen wird in die Patientenakte. Ne? Also sind so zwei Wege im Prinzip, dass die Informationen in die Akte gelangen und andersrum natürlich wir die Informationen vielleicht auf Knopfdruck, mach mir bitte eine Übergabe zum Patienten, was muss ich wissen, dass der die Sachen zusammenfasst. Was ist mit dem Patienten gewesen? Was sind da jetzt die wesentlichen Punkte? Wo soll es hingehen? Und da hatten wir halt jetzt so ein Schema, was international etabliert ist, das sogenannte ESPA-Schema, verwendet, was und haben das angepasst nochmal auf unsere Bedürfnisse letztlich in der Kardiologie. Und da könnte halt durchaus ChatGPT die Informationen zuordnen, sortieren, ausgeben oder halt auch andersrum einfließen lassen, die Informationen, die, ja, also wenn man jetzt mal zukünftig darüber denkt, dass wir später vielleicht mal irgendwie mit einem Headset rumlaufen und die Patientensachen oder Informationen direkt beim Patienten schon eingeben könnten und würden in die Akte fließen. Also, dass ich das jetzt so ein bisschen halbwegs verständlich so rüberbringe.
Ich habe verstanden. Ich bin auch schon ein paar Tage bei Hackathons dabei. Bei Hackathons dabei. Und ich weiß, dass immer ein riesiger Wunsch von ganz vielen Teilnehmenden war, sprachgestützte Dokumentation. Also das ist ja auch immer noch so ein Thema, was wir haben. Und das würde dann ja in dem Fall ineinander greifen. Die sprachgesteuerte Dokumentation würde dann auch die Akte füttern und die Akte könnte dann eben entsprechend, ich sage dann, ich bin Anna, ich bin von 9 bis um 12 da, gib mir alle relevanten Informationen zu Frau Müller.
Zum Beispiel, so könnte das irgendwie alles laufen. Ne? Und man darf ja heute nicht vergessen, dass die Problematik ist ja, und das ist, glaube ich, die große Herausforderung für ChatGPT, auch das zu verstehen, also wir haben ja heute Pflegekräfte, die kommen aus aller Welt, das muss man ja sagen. Und jeder, also es ist ja schon vor Ort manchmal schwierig, die so wirklich akkurat auch zu verstehen. Also deswegen wollen wir denen natürlich erstmal eine Strukturierung der Übergabe an die Hand geben, damit die es leichter haben, um hier durchzustarten. Aber ja, für ChatGPT natürlich, glaube ich, wirklich die Herausforderung, auch diese ganzen Feinheiten, die da sind, Deutsch mit Akzent aus zig Ländern zu verstehen. Ich glaube, da ist ja noch viel zu machen, glaube ich.
Thorsten, wie klug ist da so eine KI? Versteht die meinen schwäbischen Dialekt, wenn ich ihn einsetze?
Ja, ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. KI als Technologie kann sowas verstehen, aber ChatGPT kann erstmal nur Text als Input bekommen. Das heißt also, das Erste, was du nutzen würdest, ist eine Technologiesprache zu Text. Kennen wir alle aus dem Hey Siri oder Hey Google oder Alexa oder aus dem Auto, fahr mich dort und dorthin. Und dann kommt halt ein Large Language Model, was Texte zusammenfassen kann oder Texte erstellen kann. Und das sind, glaube ich, genau die zwei Dinge, die man dann jetzt für den Fall, den wir hier jetzt gerade bei der Pflegeübergabe beschrieben haben, dann nutzen kann. Man könnte also, wenn der oder die Vorgängerin in der Schicht ganz viel Informationen geschrieben hat, dann könnte man so einer KI sagen, okay, fass mir mal die wichtigsten Fakten zusammen. Ich habe wenig Zeit, die Patientin liegt oder steht schon vor mir, ich möchte jetzt anfangen. Oder andersrum, da sind strukturierte Informationen in einer Akte drin, die möchte man jetzt vielleicht irgendwie mit irgendwelchen Pots im Ohr hören, während man zum Zimmer hingeht. Das heißt also, ähnlich wie so eine KI ein Fußballspiel beschreiben kann, wird übrigens auch schon gemacht, auch Aktien, Börsenereignisse werden gar nicht mehr unbedingt selber geschrieben, könnte man natürlich aus so einer Akte auch praktisch eine natürlich sprachliche Erläuterung machen, was ist alles passiert. Und theoretisch auch in unterschiedlichen Sprachen. Also dieses Thema Übersetzen, da der eine spricht nur Englisch, der andere spricht Türkisch, der nächste spricht Deutsch. Da können solche Technologien auch helfen.
Genau, ich hatte von einem Hersteller, dessen Namen ich jetzt nicht hier nennen möchte, hatte ich nämlich gesehen, die haben unsere Professoren haben eine Vorlesung gehalten und während sie sprachen, schaltete die KI auf eine andere Sprache um. Und die Bewegung der Lippen hat sich quasi mitverändert, sodass ich nicht sehen konnte, ob er quasi wirklich gerade Deutsch spricht oder Englisch spricht. Also ich musste immer wirklich, man hat den Unterschied nicht gesehen. Und das natürlich dann wäre natürlich eine tolle Möglichkeit, wenn dann die Kollegin oder der Kollege in seiner Muttersprache theoretisch ja auch dokumentieren kann und die KI dann entsprechend übersetzt. Das würde ja auch vieles nochmal erleichtern, weil dann würde es ja zu diesem Thema, was du jetzt gerade ansprachst, spricht er deutliches Deutsch und versteht mich dann ja gar nicht kommen, weil er könnte in seiner Muttersprache dokumentieren und die KI würde es übersetzen.
Und für mich halt
Deutsch dann, genau, für dich dann nutzbar in Deutsch ausgeben.
Machen oder so.
Genau. Also natürlich dann auch in Deutsch in die Akte schreiben. Ne? Also das wäre ja auch nochmal eine schöne Möglichkeit. Svenja, du bist ja dann diejenige, jetzt haben wir hier die tolle Idee gehabt, jetzt haben wir den ITler, der sagt, yo, go for it. Und jetzt bist du diejenige, die ja mit dem Gutenberg Health Hub dann diese Themen ja auch ja, globaler dann machen. Es reicht ja nicht nur, eure Kardiologen mit sowas zu versorgen, sondern die Nephrologen und die Chirurgen kommen dann ja auch um die Ecke. Erklär mal kurz, was der Gutenberg Health Hub ist und was so dein Job dann jetzt in dem Prozess wäre.
Ja, gerne. Der Gutenberg Health Hub ist eigentlich unsere Innovationsschmiede der UM, ist auch ganz nah an den Hackathon gekoppelt und entwickelt Ideen für den Hackathon, aber auch nach dem Hackathon und bringt quasi aus den Hacks tatsächliche IT-Projekte und wirkliche, ja, Dinge, die zur Umsetzung kommen, heraus. Ich fand das hier ganz interessant, weil in eurem Fall, Oliver, kam ja der Need wirklich von euch. Also ihr habt festgestellt, es macht Sinn, so eine Pflegeübergabe effizienter, schneller zu gestalten und vielleicht kann man dafür ja ChatGPT nehmen. Jetzt gibt es ja auch andere Anwendungsfälle für ChatGPT und KI ist in aller Munde. Und wenn man mal googelt nach KI und sich anguckt, was da für Einträge kommen, ist ein ja schon bedeutender Teil auch immer assoziiert mit Bedrohung, Gefahr, was heißt das jetzt für uns, so ein bisschen Unsicherheit. Und diese Unsicherheit, die ist ja da. Das ist ja quasi eine ziemlich disruptive Sache, die die KI jetzt für uns bietet. Das heißt, es kann tatsächlich Abläufe oder ja, Verständnisse, Prozesse verändern, wie wir es sonst gemacht haben. Und ich glaube, um dem zu begegnen, dem muss man begegnen, weil es reicht nicht zu sagen, die Technologie ist jetzt da und hier, bitteschön. Um dem zu begegnen, ist so ein Ansatz, wie ihr den gemacht habt, also gerade so klein anzufangen, beim wirklichen Need anzufangen, also was ist unser Problem und ist ChatGPT vielleicht eine Lösung dafür? Und darauf dann aufzubauen, vielleicht auch das anderen zu zeigen und die Angst zu nehmen und dann einfach Schritt für Schritt die Sachen hochzuziehen.
Ich finde, das mit dieser Angst ist ja echt so ein Thema, ne? Also witzigerweise, wir sind hier in Mainz, Herr Gutenberg, ich weiß nicht, als der den Buchdruck erfunden hat, haben wahrscheinlich auch 500 geschrien, verbrennt ihn. Ne? Also da war ja auch eine gewisse Angst da, dass der Bote, der sonst immer reitend das überbracht hat, sprachmündlich, sein Job weg ist. Also ich glaube, diese Angst, ich kann sie ein Stück weit nachvollziehen. Ich habe Sascha Lobo letztens getroffen auf einer Veranstaltung und er sagte, vor Jahrzehnten haben wir Social Media Manager eingestellt. Was wir jetzt machen müssen, ist KI-Manager einstellen. Und ich glaube, das ist ein Thema, was wir auch im Healthcare-Sektor relativ zügig angehen sollten, weil wir einfach so viele unterschiedliche Stellen haben, wo KI genutzt wird. Also wir reden ja über KI zum Beispiel bei den Endoskopien schon lange, ne? Also, ne? Und sie kommt immer mehr und auch ChatGPT kommt immer mehr. Und ich glaube, wir müssen da relativ zügig Menschen haben in den Häusern, die diese Ängste abbauen und die dann aber auch eben in der Lage sind, diese ganzen einzelnen Teilprojekte zusammenzufassen und zu sagen, ihr müsst das Rad nicht nochmal neu erfinden, da ist es schon. Also wir haben das Rad schon fertig. Und da meine Frage, habt ihr schon irgendwelche Ideen, Svenja, ob das bei euch auch ein Thema werden könnte, also was wie KI-Manager?
Da haben wir jetzt noch nicht drüber gesprochen, aber ich finde auch so, irgendwie so etwas braucht es, weil wenn man jetzt mal daran denkt, es gibt auch Fälle zum Beispiel in der Radiologie, wenn man eine Befundung über KI irgendwie abbilden möchte, dann muss ja früher oder später auch eine Entscheidung getroffen werden. Und macht das dann die KI oder macht die KI das als erster Instanz und als zweite Instanz ein Arzt? Da spielen dann auch Haftungsfragen mit rein. Also diese ganzen Themen sind ja neu und müssen bewertet werden und haben erstmal per se nichts mit der IT zu tun. Das wird dann immer schnell gedacht. Das sehen wir auch in anderen Digitalisierungsprojekten. Ist ja ein IT-Projekt. Läuft ja so, Technik ist da, los geht's. Aber ja, für diese Themen braucht es einfach einen Ansprechpartner. Da fände ich das einmal gebündelt irgendwo zu haben, super.
Thorsten, gibt es in der Industrie schon sowas wie einen KI-Manager?
Naja, also unser KI-Manager heißt Ethikboard. Also wir haben die Francesca Rossi. Wir haben tatsächlich gesagt, nicht alles, was man mit der Technologie machen kann, ist ethisch eine gute Idee. Und bei uns ist es tatsächlich so, dass Projekte, die neuartige Anwendungen sind, erstmal durch das Ethikboard gehen und man überlegt, will ich das überhaupt? Also bestes Beispiel, was sich jeder sofort vorstellen kann, möchte ich, dass auf dem Mainzer Hauptbahnhof Kameras installiert werden, die live auf Twitter sagen, aha, der Gast ist jetzt angekommen. Das finden die Familienangehörigen vielleicht total toll, wenn der Zug Verspätung hat, dass man weiß, mein Gast ist jetzt endlich da. Das würden viele Leute überhaupt nicht gut finden. Und aus gutem Grund würde IBM das nicht machen und die EU hat auch genau gesagt, das gibt's auch in der EU nicht. Und ich glaube, das ist so dieser eine Aspekt, KI-Manager, was du ja gerade gesagt hast, dass man sagt, okay, will ich das ethisch überhaupt machen? Und das, was Sven ja gerade angesprochen hat, ist, glaube ich, auch ganz wichtig. reicht die Qualität, die dann da rauskommt? Also das ist so das Thema, was ist eigentlich das Risiko, wenn es schief geht? Also man kann natürlich sagen, die KI gibt mal eine Idee ab und haut mal einen Text raus und sagst, okay, beim Pflegen vielleicht mal ein bisschen zügiger arbeiten, der kann das ab oder die... was weiß ich, die Befundung ist das und das und der Mensch guckt sich das an. Andersrum kann man es auch machen, der Mensch guckt und die KI sagt, Mensch, da hast du nicht aufgepasst. Also was weiß ich, so als Zweitmeinung für irgendwelche Röntgenbilder, bildgebende Diagnostik. Schlimm wird es, glaube ich, wenn man sich dann irgendwann drauf verlässt und sagt, da muss ich ja gar nichts mehr tun. Also ich habe es letztens ausprobiert, da bin ich das erste Mal ein Auto gefahren, was automatisch den Abstand zum vorderen Fahrer gehalten hat. Das fand ich ziemlich cool. Das Auto hatte aber kein Lesen von Verkehrsschildern. Das heißt, also wenn der Vordermann durch den Ort gebrettert wäre, dann wäre mein Auto hinterher gebrettert. Und da muss man halt bei der KI halt auch aufpassen. Also wenn man sich auf so einen Autopiloten für Entscheidungen verlässt, dann trifft das Ding vielleicht Entscheidungen, die der Mensch anders getroffen hätte. Und deshalb, glaube ich, ist das ganz wichtig.
Ich bin so ein Auto auch letztens gefahren und das hatte dann aber so eine automatische Schildererkennung angeblich. Scheint aber veraltet gewesen zu sein. Es war freie Pläne und ich bin etwas schneller gefahren und plötzlich bremste das Ding einfach runter auf 100. Und ich dachte so, oh Gott, wenn jetzt hinter mir einer gewesen wäre, das wäre nicht so, also der keine KI hat, die mitgebremst hätte, das wäre ein bisschen knapp geworden. Genau, Oliver, da würde ich nochmal total gerne einhaken. Also wir haben jetzt ja viel drüber gesprochen, wie auch über diese ganzen ethischen Themen. Setzt ihr schon in anderen Bereichen bei euch KI ein und könntest du dir für solche Anwendungsfälle auch nochmal was vorstellen aus der Pflege raus oder sagst du, nee, das ist jetzt ein erster Schritt, den gehen wir jetzt, machen einen Haken dran und dann gehen wir den nächsten. Also manchmal gibt es ja so ganz hochtrabende Illusionen schon, die man hat, wie man es gerne hätte in Zukunft.
Da bin ich jetzt gar nicht so informiert. Also ob wir das jetzt direkt in meiner Abteilung, ich bin ja jetzt erst sehr kurz auch da, bin erst ein Jahr da. Ich komme ursprünglich ja aus einem ganz anderen Klinikum, aus der Charité. Habe da an einem Forschungsprojekt gearbeitet und da haben wir zum Beispiel an KI-Lösungen gearbeitet. Da ging es um die Betreuung von Herzinsuffizienzpatienten und wie man da Sachen skalieren kann, damit praktisch mehr Patienten betreut werden können, dass einem praktisch die künstliche Intelligenz auch wirklich bei der Betreuung unterstützt, einem sagt, wer ist gefährdet, dass die das halt schon frühzeitig erkennen kann. Ne? Also das war, also es wird auf jeden Fall ja schon in Medizin und Pflege eingesetzt. Also keine Frage, oder erste Versuche gestartet. Aber ganz jetzt aus meinem kleinen Arbeitsbereich, also was heißt klein, der ist schon relativ groß, aber nicht so direkt sagen.
Thorsten, wenn du dir wünschen dürftest, wie wir in den nächsten 24 Monaten mit KI, ChatGPT und allem weiteren im Healthcare-Sektor umgehen, was wäre der Wunsch?
Also mein Wunsch wäre erstmal keine Angst zu haben, weil das Ding ist erstmal nur eine Maschine, das wird nicht die Welt übernehmen. Also man kann es ausprobieren. Dann sollte man es an risikoarmen Bereichen ausprobieren. Also ich würde eben der KI nicht die Überwachung der Herz-Lungen-Maschine direkt übertragen, sondern vielleicht erstmal Dinge aus dem administrativen Bereich, die den Menschen sowieso nerven. Irgendwelche Protokolle, irgendwelches Papierkram, das können solche Maschinen gut schreiben. So, und dann ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig zu klären, wie abhängig bin ich dann von der Technologie. Das heißt, wenn ich jetzt nur ChatGPT benutzen würde, dann wäre ich ja abhängig von der Firma OpenAI, einem US-Unternehmen. Und wenn da mal das US-Unternehmen meint, es findet Deutschland doof, dann würden halt diese Prozesse plötzlich stehen bleiben. Das heißt, ich würde mich mit der Technologie beschäftigen. Das spricht auch nichts dagegen, mit ChatGPT anzufangen oder irgendeiner anderen Technologie. Aber gleichzeitig gucken, dass ich die Technologie so gut verstehe, dass ich sie auch selber betreiben könnte. Also dass man kann damit anfangen, gerade in der Cloud ist der Einstieg total schnell. Aber gleichzeitig auch immer überlegen, okay, was heißt das später? Wir haben das ja bei den Arzneimitteln und bei irgendwelchen Masken gemerkt, wie schwierig das ist, wenn man von einzelnen Firmen im Ausland abhängig ist. Dann ist da mal ein Schiff im Kanal stecken geblieben und schon geht nichts mehr. Oder die Internetverbindung nach Amerika funktioniert nicht mehr. Das ist ja gar nicht immer bösartig. Das sind ja auch einfach Restriktionen der Welt. Also ausprobieren, keine Angst haben, aber dann auch überlegen, ob man die Verantwortung für den Gesamtprozess irgendwie in technische Hände legen will oder ob der Mensch vielleicht doch am Ende besser entscheiden sollte.
Prima. Svenja, wenn wir uns nächstes Jahr hier wiedersehen, was glaubst du, wie viel Prozent deiner IT-Projekte beschäftigen sich mit KI, ChatGPT und allem anderen, was da noch so in diesem Orbit schwirrt?
Ich könnte mir vorstellen, bei uns im Hub, dass das schon ein großer Prozentteil vielleicht sein kann. Gerade weil wir ja auch die Plattform sind, wo man auch Sachen ausprobieren kann. Und das wollte ich auch nochmal unterstützen, was Thorsten gesagt hat. Ich finde von so, also es bietet ja auch die Chance, so eine neue Technologie, ja, diese Innovationskultur nochmal voranzutreiben und Sachen auszuprobieren. Und wenn es halt auch mal nicht funktioniert, dann ist es auch okay. Dann wird das der Teil abgehakt und dann kommt der nächste Use Case und dann macht man einfach weiter. Und das würde ich mir auch bei vielen anderen Digitalisierungsprojekten wünschen, dass man da nicht diesen großen Elefanten im Raum hat und denkt, oh Gott, das ist ja jetzt ein Riesen, das ist ja so übermächtig, Hilfe. Sondern dass man einfach niederschwellig anfängt, dass man Sachen macht, dass man aufhört, wenn es nicht gut ist und dass man weitermacht, wenn es gut ist. Also diesen Innovationsspirit, das wünsche ich mir, dass wir das davon mitnehmen.
Ja, dann haben wir, glaube ich, die 30 Minuten jetzt schon fast geknackt. Ich könnte, glaube ich, noch stundenlang mit euch über das Thema sprechen. Ich fand, das war eine sehr spannende Runde, die mich zumindest klüger hier rausgehen lässt, als ich hier reingegangen bin. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch dreien, dass ihr da wart. Wünsche euch noch inspirierende Stunden hier, tolle Stunden. Und ich finde, Svenja hat das total schön gesagt, so eine Innovationskultur tut uns, glaube ich, allen echt richtig gut. Vielen lieben Dank euch.
Danke,
dass
ihr da wart.
Ciao.
Healthcare Hackathon.